HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Für rund eine 500.000 Kunden in Deutschland war es ein bitteres Erwachen, als Ende Januar ihr Stromanbieter BEV Insolvenz angemeldet hat. Die Bayerische Energieversorgungsgesellschaft liefert seitdem keinen Strom mehr. Die Verbraucher, auch hier in Hessen, sind auf sich gestellt und fragen, wie es weitergehen soll. Die bekannten Vergleichsportale im Internet hatten die BEV noch bis in den Dezember hinein empfohlen. Und das, obwohl es bereits Hinweise gegeben hatte, dass es eng werden könnte. Jetzt fordern immer mehr Politiker in Berlin Kontrollen, klare Regeln und Gesetze, damit sich das nicht noch einmal wiederholt. Die BEV-Pleite, die Diskussion um die Vergleichsportale und mehr Verbraucherschutz, unser Thema in der Sendung Bilanz. Bayerische Energieversorgungsgesellschaft, das klingt zunächst einmal seriös. Verstärkt haben diesen positiven Eindruck dann auch noch gute Plätze im Rating von Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox. Und so haben insgesamt 500.000 Haushalte im Januar von der BEV Strom bezogen, viele davon auch in Hessen. Dann, Ende Januar, hat die BEV Insolvenz angemeldet. Was das für die Verbraucher bedeutet, dieser Frage ist Anna Vogel nachgegangen.
Entspannt lächelnd sitzt eine Mutter mit ihrer Tochter auf dem Parkettboden. Mit diesem Bild hat die BEV zuletzt geworben. Das haben ehemalige Kunden inzwischen bearbeitet. Fette rote Buchstaben verkünden jetzt Insolvent. Als Titelbild steht das Bild über einer Facebook-Gruppe, in der sich betroffene Kunden austauschen. Über 5000 sind es schon und jeden Tag kommen neue dazu. Einer davon ist Michael Block aus Fulda.
Wir wechseln jedes Jahr den Stromanbieter auf der Seite von Check24 und dort wurde halt die BEV präsentiert als seriöser Anbieter.
Das war vor fast einem Jahr. Am Anfang lief alles gut, bis die BEV dann im Dezember eine Preiserhöhung angekündigt hat, trotz Preisgarantie, die Michael Block eigentlich zugesichert war. Das Siebenfache von seinem bisherigen Tarif hätte er nun zahlen sollen, fast 400 Euro mehr. Daraufhin hat sich Michael Block an Check24 gewendet.
Anfragen in Bezug auf die BEV wurden eigentlich generell sehr, sehr schleppend nur beantwortet. Also man war bestimmt eine Stunde immer in der Warteschleife drin, bis man überhaupt eine Auskunft bekommen hatte.
Michael Block hat der Erhöhung widersprochen. Kurz darauf hatte er eine vorzeitige Kündigung im Briefkasten, einen Monat früher als geplant. Gehört hat er von der BEV seitdem nichts mehr. Ähnlich ging es auch Stefan Endres aus Limburg. Obwohl er am Anfang mit der BEV sogar so zufrieden war, dass er im Herbst noch zwei Freunde geworben hat.
Der Kilowattpreis war sehr, sehr niedrig. Der Sofortbonus, der war relativ hoch. Und auch bei der Endabrechnung war nochmal ein 15-prozentiger Neukundenbonus mit einkalkuliert gewesen.
Der versprochene Bonus für ihn? 150 Euro. Bekommen hat er den noch immer nicht. Genauso wenig wie die Freunde ihr Geld. Auch auf seine Jahresabrechnung wartet er noch immer.
Wo ich den ersten Verdacht so geschöpft habe, war dann im Dezember, wo keine Berichte oder Werbung mehr von der BEV kam.
Er selbst hatte Glück. Stefan Endres hatte ohnehin schon zum 1. Februar einen neuen Stromanbieter gesucht. Bei seinen Freunden ist das anders.
Die sind jetzt im Moment noch bei der BEV. Wie es jetzt weitergeht, ist im Moment gerade ungewiss, weil wir halt von dem Grundversorger noch nichts gehört haben.
Ein Hin und Her, das Johann Rösner aus Mörfelden-Walldorf nicht auf sich sitzen lassen wollte. Der gelernte Buchhalter hat schon im Herbst Verdacht geschöpft, als er Geld, das ihm versprochen war, nicht bekommen hat. Über seine Firma hat er ein Inkassoschreiben aufgesetzt. Das ging sogar persönlich an die Geschäftsführer und den Eigentümer der BEV in der Schweiz.
Dann kam da ein Brief und haben gesagt, ja, es tut denen sehr leid. Und die 90 Euro, die sie unterschlagen haben, also diesen einen Abschlag, der wird mit dem Dezemberabschlag verrechnet. Und von den restlichen Kosten, die werden bald überwiesen.
Die Dezemberrate hat die BEV dann trotzdem abgebucht. Klammheimlich zwischen den Jahren, erzählt Rösner. Besonders ärgert ihn, dass die Geschäftszahlen der BEV schon 2016 schlecht aussahen und nichts passiert ist.
Ich oder wir fühlen uns auf jeden Fall betrogen und deswegen werde ich alle Beweise, die ich habe, jetzt zusammenfassen und es der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen, mit der Bitte, dass die das strafrechtlich überprüfen.
Obwohl es bei Johann Rösner nur um Beträge um die 100 Euro geht, kämpft er aus Prinzip. Für andere Betroffene, die weniger wehrhaft sind und mehr Geld verloren haben.
Vermutlich haben viele tausend Kunden Geld mit der BEV verloren. Die meisten sind wohl über eines der großen Vergleichsportale zu ihr gekommen. Diese hatten den Anbieter bis in den Dezember hinein empfohlen. Ursula Meyer erklärt, wie diese Portale funktionieren.
Auf der Suche nach dem günstigsten Strom- oder Handytarif, der optimalen Versicherung oder dem idealen Kredit verlassen sich viele Verbraucher auf Vergleichsportale. Das Versprechen, mit wenigen Klicks lässt sich hier Geld sparen. Aus der Masse an Angeboten filtern die Portale die besten heraus und das alles offenbar ganz umsonst. Doch sind diese ausgewählten Angebote wirklich immer die besten? Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen warnt, dass die Empfehlungen nicht immer den Erwartungen entsprechen, denn
letzten Endes sind die Vergleichsportale in der Lage, verschiedene Anbieter zu präsentieren und die Anbieter zahlen dafür, dass sie an bestimmter Stelle erscheinen, Provisionen, zahlen auch Provisionen für vermittelte Vertragsabschlüsse.
Wie Suchergebnisse letztlich zustande kommen, bleibt laut Kruske damit oft unklar. Es fehlten Informationen, ob die Provisionen die Rankings beeinflussen. Verbraucherschützer fordern deshalb mehr Transparenz, vor allem nach der Pleite der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft BEV. Das Unternehmen hatte mit Dumpingpreisen auf Vergleichsportalen geworben, war dort lange hochgerankt und empfohlen worden. Das Bundeskartellamt hat die Seiten schon länger im Visier. Der Präsident der Behörde Andreas Mund kritisiert insbesondere,
dass so manches Verbraucherportal vorgaukelt, dass der Verbraucher im Grunde alle Angebote dort vorfindet, die es auf dem Markt gibt. Wir haben gesehen, das ist oft nicht so. Die Marktabdeckung liegt manchmal nicht mal bei 50%.
Speziell mit Blick auf die BEV-Pleite gibt es auch häufig den Vorwurf, Vergleichsportale dürften nicht ignorieren, wenn sich Beschwerden über bestimmte Produktanbieter häufen. Auch bei der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft BEV reagierten sie erst spät. Wenn so ein Unternehmen allerdings generell falsch kalkuliere, könne man dafür nicht automatisch Vergleichsportale verantwortlich machen, sagt Andreas Mund.
Sie müssten dann in jedes Geschäftsmodell reingehen, sich angucken, wie Preise kalkuliert werden. Das würde diese Vergleichsportale bei weitem überfordern.
So heißt es zum Beispiel auch beim Vergleichsportal Check24, man tue alles, um schwarze Schafe zu identifizieren und auszuschließen. Ein Wirtschaftsprüfer sei Check24 allerdings nicht. Die heftige Kritik gerade von Verbraucherschützern will Konkurrent Verivox nicht stehen lassen. Pressesprecherin Dagmar Ginzel.
Was wir uns wünschen würden, ist ganz klar, dass die Verbraucherschützer mit uns zusammenarbeiten. Und wenn es Probleme im Markt gibt, wie zum Beispiel mal eine Insolvenz, dass man sich gemeinsam überlegt, wie kann man das zukünftig verhindern?
Dass eine Pleite wie BEV so weite Kreise zieht, ließe sich sicherlich einerseits dadurch verhindern, dass Vergleichsportale für noch mehr Aufklärung sorgen und Verbraucher künftig noch gründlicher informieren, wie ihre Suchergebnisse zustande kommen. Auf der anderen Seite müssen sich Verbraucher auch selbstbewusst machen, dass sie es nicht mit neutralen Instanzen zu tun haben, sondern mit gewinnorientierten Unternehmen.
Sören H. Info Bilanz. Nach dieser Pleite der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft fragen viele, wie konnte das sein, dass dieser Anbieter bei den Vergleichsportalen bis Ende vergangenen Jahres noch ganz oben gelistet war? Vor dieser Sendung habe ich Ines Rutschmann, Energieexpertin des Verbrauchermagazins Finanztipp, diese Frage gestellt.
Die Vergleichsportale, vor allem die beiden, die den Markt beherrschen, über die auch mehr oder weniger 95% aller Stromtarife und Gastarife abgeschlossen werden. Diese beiden, die sind so voreingestellt, dass der Tarif ganz oben steht, der am günstigsten erscheint. Am günstigsten erscheint, sage ich deshalb, weil ein Tarif deswegen günstig wirken kann, weil hohe Bonuszahlungen versprochen werden und die Preise selbst in diesen Tarifen können dann eher hoch sein, aber aufgrund der Bonuszahlungen sind dann die Kosten im ersten Vertragsjahr niedrig. Und die Vergleichsportale sind so eingestellt, dass immer der niedrigste ganz oben gelistet ist. Man kann das auch verändern, man kann die Einstellungen verändern. Das wird aber eher selten von den Verbrauchern vorgenommen.
Sie haben diese Bonuszahlungen angesprochen. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Wie funktionieren diese Bonuszahlungen und warum sorgen die dafür, dass man dann ganz oben gelistet ist?
Gewöhnlich besteht ein Stromtarif oder auch ein Gastarif aus einem Grundpreis und einem Verbrauchspreis oder Arbeitspreis. Der Grundpreis fällt jeden Monat an. Der Verbrauchspreis für jede Kilowattstunde, die der Verbraucher benötigt, die er aus dem Netz nimmt. Und die Bonuszahlungen, die verspricht der Versorger als eine Art Dankeschön, dass man zu ihm wechselt. Da gibt es dann unterschiedliche Bonuszahlungen. Einmal einen sogenannten Sofortbonus, der wird nach 2 oder 3 Monaten fällig. Und einen Neukundenbonus, der wird nach einem Jahr ausgezahlt und berechnet sich anhand der Kosten, die entstanden sind. Die verringern sich dann dadurch.
Was bedeutet diese Pleite jetzt für die Kunden finanziell? Verlieren die jetzt automatisch Geld?
Vermutlich verlieren sie Geld. Das ist aber noch nicht ganz raus, das ist noch nicht geklärt. Erst einmal ist jetzt die vorläufige Insolvenz da. Das Amtsgericht München muss noch darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Wird es eröffnet, dann können die Kunden, die noch ein Guthaben oder auch einen Bonus zu erhalten hätten, diesen zur Insolvenztabelle anmelden. Dann läuft das Insolvenzverfahren und je nachdem, wie viel Geld noch zu verteilen ist, schüttet es der Insolvenzverwalter dann an die Gläubiger aus. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass die Gläubiger zu 100% das wieder erhalten, was sie jetzt bekommen müssten noch. Also die Insolvenzquote liegt eher so im einstelligen Prozentbereich. Wenn ich noch 300 Euro zu erhalten hätte, dann sehe ich nach einem erfolgreichen Insolvenzverfahren vielleicht 3 Euro wieder oder auch 6. Kommt es nicht zum Insolvenzverfahren, ist alles verloren.
Was raten Sie den betroffenen Kunden jetzt? Zahlung einstellen, Vertrag kündigen oder wie geht man da jetzt am besten vor?
Der Insolvenzverwalter hat mit dem Beschluss des Amtsgerichts München der BEV die Energieversorgung entzogen oder beziehungsweise er hat das sofort eingestellt. Seit Ende Januar übernimmt oder beliefert die BEV das insolvente Unternehmen die Kunden nicht mehr. Die sind damit in die Ersatzversorgung gerutscht. Die Ersatzversorgung übernimmt der Grundversorger und die dient einfach dazu, dass die Stromversorgung und auch die Gasversorgung aufrechterhalten bleiben, dass eben der Kunde nicht plötzlich ohne Strom und Gas dasteht. Das SEPA-Lastschriftmandat, das die Kunden möglicherweise der BEV ausgestellt haben, das nutzt der Insolvenzverwalter nicht, das muss man nicht kündigen. Das, was die Kunden einzig tun können, wenn sie per Überweisung gezahlt haben, dass sie ihren Dauerauftrag löschen, sie können versuchen, bereits abgebuchte Lastschriften zurückzubuchen. Das funktioniert, das wissen wir von Lesern, dass man bis zu 8 Wochen kann man praktisch Lastschriften, die abgebucht wurden, auch wieder zurückbuchen. Das sind natürlich Zahlungen, die eigentlich laut Vertrag zu zahlen sind. Das heißt, der Insolvenzverwalter kann das auch wieder zurückfordern. Vielleicht kommen aber auch die Kunden damit durch. Wenn man das macht, wenn man die Zahlungen zurückbucht, dann verringert man ganz einfach das Guthaben, das man möglicherweise schon bei der BEV angehäuft hatte. Denn grundsätzlich hat die BEV sehr hohe Abschlagszahlungen verlangt, häufig höher als das, was eigentlich an Kosten durch den Verbraucher entstand. Und wenn man jetzt am Ende nicht aus diesem Stromvertrag mit einem hohen Guthaben rausgehen möchte, dass man dann nur zur Insolvenztabelle anmelden kann und dann vielleicht am Ende 1, 2, 3% dieses Guthabens erstattet bekommt. Wenn man das nicht möchte, dann kann man die Abschläge zurückbuchen und somit das Guthaben verringern, das dann am Ende auf der Abrechnung stehen wird. Diese Abrechnung, die erstellt der Insolvenzverwalter. Er sollte das innerhalb von 6 Wochen nach Ende der Stromlieferung durch die BEV erledigen, also bis 12. März. Und wenn einmal die Abrechnung erstellt ist, werden auch keine Abschlagszahlungen mehr zurückgefordert, weil dann sind ja praktisch alle gezahlten Abschläge, werden verrechnet mit den Kosten und dann ist das einfach gegessen.
Dann wartet man jetzt also mal ab auf den Brief des Insolvenzverwalters. Kunden berichten ja, dass die Verbraucherportale ihnen die BEV bis Dezember empfohlen haben. Doch Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gab es ja offenbar schon wesentlich früher. Welche waren das denn?
Unregelmäßigkeiten gab es tatsächlich schon 2017, aber auch 2018 bei der BEV. Das waren verschiedene Dinge. Die BEV ist einfach dadurch aufgefallen, dass sie nicht immer das Energierecht eingehalten hat. Zum Beispiel wurden die Abrechnungen zu spät erstellt, will heißen erst 6 Wochen nach Ende einer Belieferung. Es wurden Abschlagszahlungen schon vor Beginn einer Belieferung eingezogen. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Die Abschlagszahlungen waren zu hoch und wurden auch auf Wunsch der Kunden nur zögerlich angepasst. Der Kunde hat ein Recht darauf, dass die Abschlagszahlungen nur in der Höhe eingezogen werden oder nur in der Höhe anfallen, wie tatsächlich er Kosten verursacht. Man will dort damit praktisch vermeiden, dass der Kunde in zu hohe Vorleistungen geht. Genau das ist jetzt aber der Fall bei vielen Kunden der BEV. Die haben praktisch mehr gezahlt, die sind in Vorleistung gegangen. Auch Abrechnungen haben nicht gestimmt. Da waren dann zu hohe Verbräuche, also die Zählerstände stimmten nicht auf den Abrechnungen. Es wurden einfach höhere Kosten verrechnet oder auch Kostenpunkte völlig falsch zugeordnet. Es fehlten Abschlagszahlungen auf der Abrechnungen. Es wurden 12 eingezogen, aber nur 11 ausgewiesen. Das waren viele, viele Gründe.
Wenn jetzt eine Reihe von Verstößen da war, Sie haben ja einige aufgezählt, warum greift da niemand ein, werden sich jetzt natürlich viele Betroffene fragen. Warum ist das so?
Die Verbraucherzentralen haben durchaus die BEV abgemahnt. Zum Beispiel, dass sie auch Bonuszahlungen viel zu spät ausgezahlt haben, Guthaben nicht unverzüglich, sondern auch mit einer deutlichen Verspätung ausgezahlt haben. Und am Ende hat auch die Bundesnetzagentur ein Aufsichtsverfahren eingeleitet, allerdings erst Mitte Januar. Damit war es eigentlich schon zu spät, weil ja schon eine Woche später dann die Insolvenz beantragt wurde.
Kunden müssen ja jetzt schnellstmöglich einen neuen Anbieter suchen. Auf was sollten sie achten, um nicht noch einmal reinzufallen, gerade über diese Vergleichsportale?
Wir raten bei der Wahl eines Tarifs nicht nur darauf zu achten, was da an Gesamtkosten ausgewiesen wird. Wie gesagt, in den Vergleichsportalen werden zumeist die Kosten so berechnet, dass Bonuszahlungen von den Kosten abgezogen werden oder die Bonuszahlungen verringern praktisch die Kosten, die entstehen, und dann erscheint da ein viel, viel kleinerer Wert, den ich im Jahr zu tragen habe. Unsere Empfehlung ist, lassen Sie sich nicht von diesen hohen Bonuszahlungen blenden. Gucken Sie auf die Preise und achten Sie darauf, dass am Ende die Abschlagszahlungen in der richtigen Höhe stimmen. Die Abschlagszahlung sollte nicht höher sein als das, was sich an Kosten übers Jahr ergibt.
Finanztipp selbst kooperiert ja auch mit den Vergleichsportalen Check24 und Verivox. Bekommen auch Sie als Finanztipp Provisionen bei einem Abschluss der Kunden?
Wenn jetzt jemand über unseren Rechner einen Tarif sucht, dann leiten wir, also sofern der Abschluss über die Portale möglich ist, gibt es dann einen Link, den der Verbraucher praktisch wählen kann oder anklicken kann. Und dann wird er zu Check24 und Verivox weitergeleitet und kann dort den Tarif abschließen. Dafür gibt es auch eine Provision für Finanztipp. Allerdings kann auch der Kunde dann direkt zur Seite des Versorgers gehen, beziehungsweise sind auch bei uns die Versorger relativ weit oben oder können ganz weit oben mit erscheinen, die eben nicht über Verivox und Check24 abschließbar sind, wo man dann direkt zum Versorger gehen muss.
Kann man sich denn als Kunde auch zum Beispiel direkt bei der Bundesnetzagentur, Sie haben von einer schwarzen Liste gesprochen, kann man sich auch dort direkt informieren und schauen, was sind so die schwarzen Schafe?
Nein, die Bundesnetzagentur kümmert sich eigentlich vornehmlich um die Netzbetreiber und Messstellenbetreiber. Wenn man ein Problem hat mit einem Versorger, sollte man sich eher an die Schlichtungsstelle Energie wenden. Die klärt praktisch Streitigkeiten zwischen mir und meinem Versorger. Und es hat vor allem den Vorteil, dass mir selbst als Verbraucher, mir entstehen keine Kosten in so einem Schlichtungsverfahren, aber dem Versorger entsteht eine Fallpauschale, weil die Schlichtungsstelle Energie muss sich selbst finanzieren und sie finanziert sich darüber, dass sie dann dem Versorger eine Fallpauschale in Rechnung stellt, wenn praktisch da ein Fall zu bearbeiten ist. Und das wiederum ist ein Druckmittel, das sehr häufig wirkt.
Ines Rutschmann war das, die Energieexpertin von Finanztipp.
HR Info. Bilanz.
Die meisten Kunden gehen über die Vergleichsportale, weil sie davon ausgehen, dass sie dort gut informiert werden und ihnen ein Weg durch den Tarifdschungel aufgezeigt wird. Mika Blinn, Digitalreferent des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, erhalte ich als Kunde Informationen über alle Anbieter oder doch nur über eine bestimmte Auswahl?
Anbieter, die nicht bereit sind, Provisionen zu zahlen, sind oft in den Vergleichen gar nicht zu finden. Das ist beispielsweise im Versicherungsmarkt der Fall. Da gibt es eine sehr große Versicherung, die ist in der Regel nicht auf den Vergleichsportalen vertreten. Und deswegen ist auch der Markt natürlich nur zu einem Teil abgedeckt. Und wenn ein wichtiger Anbieter fehlt, ist das halt einfach ein Problem.
Das heißt also, dass für den Verbraucher das Beste, möglicherweise das beste Angebot, ganz aus dem Vergleich herausfällt.
Das kann durchaus passieren, ja.
Mit was für einer Technik arbeiten diese Vergleichsportale? Wie funktioniert das? Sind das Algorithmen oder ist das künstliche Intelligenz oder läuft es nur nach diesen Provisionen? Wie muss man sich das vorstellen?
Schlussendlich kommen diese Rankings durch eine Art Algorithmus zustande. Das ist ja nichts anderes als ein simples, regelbasiertes System erstmal. In das fließen Kriterien ein, wie beispielsweise die Anzahl der Bewertungen, wie gut die Bewertungen sind, vielleicht die Höhe des Preises und ähnliche Faktoren, die eigentlich natürlich für den Verbraucher von Interesse sind.
Wie könnte denn jetzt mehr Transparenz im Sinne der Kunden hergestellt werden? Könnte man das irgendwo vergleichbarer machen, transparenter machen, dieses System?
Erstmal in den Algorithmus selbst nur Kriterien einfließen sollten, die für den Produktvergleich aus der Verbrauchersicht relevant sind. Also die Höhe der Provision, ne, oder wie schnell jetzt irgendein Anbieter seine Provision an das Portal überweist, haben da nichts verloren. Das zweite ist, dass Provisionen oder Zahlungen oder irgendwelche Bonusprogramme, die zwischen Anbietern und Vergleichsportal irgendwie bestehen, dass die keinen Einfluss haben dürfen auf die Darstellung der Produkte in der Ergebnisanzeige oder auf die Position im Ranking. Die Ergebnisse sollten alle nach dem gleichen Standard gerankt und auch dargestellt werden. Also wenn Sie sowas sehen wie Daumen-Hoch-Symbole, Sternchen oder ähnliches, kann es durchaus sein, dass das Symbole sind, die angezeigt werden, weil der Anbieter in irgendeinem referierten Partnerprogramm der Vergleichswebseite Mitglied ist oder irgendwelche Zahlungen geleistet hat. Und das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt legitim.
Was raten Sie letzten Endes, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Stromanbieter suche, wie würden Sie auch als Privatmann vorgehen?
Also zum einen sollte man immer unterschiedliche Portale nutzen. Dabei ist natürlich die große Herausforderung, ja, dass natürlich mehrere Portale auch zum gleichen Anbieter gehören können und auf die gleiche Datenbank zurückgreifen. Deswegen ist da oft auch nicht geholfen. Also man muss wirklich mehrere Portale irgendwie ausprobieren. Das zweite ist, je nachdem, was Sie kaufen wollen, ja, kann sich auch ein Blick auf die Wertungen der Kunden irgendwie lohnen, die schon gekauft haben. Und wichtig ist es auch, diese Ergebnis-Rankings, ja, nach eigenen Kriterien zu sortieren. Also die meisten Webseiten erlauben eine Sortierung nach den besten Kundenbewertungen oder nach dem Preis, sodass nicht diese Standard-Ranking-Einstellung genutzt wird, die auch theoretisch auch Provisionen einfließen könnten, sondern dass man einfach nach simpleren Kriterien wie Preis oder Bewertung irgendwie sortiert. Und wie gesagt, auf mehreren Webseiten sollte man auch mal nachschauen.
Sagt Mika Blinn, Digitalreferent des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in HR Info Bilanz. Die Pleite der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft ist nicht die erste in Deutschland. Zuvor waren schon einige andere in die Knie gegangen, wie zum Beispiel Teldafax oder Flexstrom. Kam das Ganze also so überraschend für die Vergleichsportale? Hätten sie den Anbietern genauer in ihre Bücher schauen müssen? Tabea Rösner ist die Sprecherin der Grünen für Netzpolitik und Verbraucherschutz im Deutschen Bundestag.
Es hat im Vorfeld natürlich auch schon Anzeichen dafür gegeben. Und wenn ein Anbieter mit so wahnsinnig niedrigen Preisen wirbt, ja, dann muss natürlich ein Portal sich auch Gedanken machen, ist das eigentlich alles lauter oder kommt vielleicht in dem Buchungsprozess beispielsweise am Ende ein anderer Endpreis heraus oder was ist die langfristige Perspektive?
SPD-Vorstandsmitglied Sarah Reglewski sagt,
es gab tatsächlich diese Hinweise und das hätte man in Erwartung auch dessen, dass man ja auch sagt, man möchte seinen Kunden eigentlich, das ist ja auch die Werbung dieser Portale, eben einen guten Vergleich ermöglichen, hätte man da, glaube ich, schon vorsichtshalber sperren müssen.
Statt gesperrt wurde die BEV lange weiterempfohlen und das mit zum Teil kaum nachvollziehbaren Kriterien, sagt Tabea Rösner.
Häufig ist auch nicht erkennbar, ob zum Beispiel das Angebot ein vermeintlich neutrales ist oder ob zum Beispiel Werbung dabei ist. Dieses Auseinanderhalten von Werbung und von Information, das ist bei den Plattformen auch nicht immer erkennbar. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir regulieren, dass wir klare Vorgaben machen, wie die Transparenz und die Verlässlichkeit dargestellt werden muss, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher sich tatsächlich gut informieren können.
Das fordert auch Sarah Reglewski und fragt,
nach welchen Kriterien werden die einzelnen Anbieter eben auch gerankt? Das ist häufig vollkommen intransparent. Da bräuchte man klare Regeln, nach welchen Kriterien wird das gerankt? Und auch die Frage, was ist mit Werbeplatzierung beispielsweise? Wenn Sie sich heute Anbieter angucken von Vergleichsportalen, dann tauchen häufig die ganz oben auf Platz 0 sozusagen, die werben. Das wird zwar gesagt, das ist nicht Bestandteil des Vergleichs, aber für den Kunden ist das häufig schwer zu durchschauen und da bräuchte man auch klare Regeln.
Gerd Billen, Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium, war einer der Ersten, der klare Kontrollen, klare Regeln für die Vergleichsportale ins Spiel gebracht hat. Diskutiert wird darüber schon seit langem, sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner.
Es gibt diese Diskussion ja schon seit einigen Jahren. Die EU-Kommission hat beispielsweise Leitprinzipien genannt, wie Portale aufgestellt sein müssen, wie die Transparenz verankert werden soll, wie die verbessert werden soll. Ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass wir jetzt auch gesetzlich die Plattform verpflichten, für mehr Transparenz und für eine Verlässlichkeit zu stehen.
Sie sieht die Bundesregierung jetzt in der Pflicht. Ihre SPD-Verbraucherschutzkollegin Sarah Riglewski unterstützt diesen Gedanken.
Ich glaube, wir werden da in der Tat nicht drumherum kommen. Also wir müssen die Rechtsgrundlage dafür schaffen, hier auch eben genau diese Kriterien einzufordern, weil es hilft ja auch nichts, wenn man abstrakt darüber diskutiert, was bräuchte man und wenn man das am Ende nicht durchsetzen kann. Also ich glaube, das müssen wir uns schon auch nochmal angucken, wie man das macht. Ich glaube, wir brauchen erstmal diese klaren Kriterien, nach denen die Vergleichswebseiten auch einfach aufgebaut sein müssen.
Den Vergleichsportalen klare Regeln geben und das zunächst auf nationaler Ebene kontrollieren. Etwa durch die Bundesnetzagentur, die schon heute unter anderem für Elektrizität, Gas und Telekommunikation zuständig ist. Das wäre der Wunsch der beiden Bundestagsabgeordneten. Und dann europäische Regeln für die Vergleichsportale, so dass sich die Stromkunden in Zukunft besser über die Angebote auf dem Markt informieren können. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.